Beat, für die gute Einführung in das ganze Thema heute Morgen, Jona. Jetzt haben wir das wieder präsent, was da alles passiert ist, was uns beschrieben ist im Wort über den Prophet. Ich bin wieder da, infolgedessen ist es Herbst und Ferienzeit. Euer Pastor ist in der Ferien, wir gönnen ihm die. Ich habe vorhin Johannes gesagt, er sollte eigentlich nicht nur 2 Wochen machen, sondern 3. Das wäre noch besser für ihn. Aber er weiß ja, was er macht. Ja, Jona. In unserer Gemeinde in Sulgen haben wir eine Sommerserie gehabt, den Sommer, wo wir Lebensbilder betrachtet haben von Männern im Alten Testament, wo der Name mit J angefangen hat. Das hat ganz verschiedene von diesen Lebensbildern. Und ich war dort in dieser Serie beteiligt mit dem Lebensbild von Jona. Und ich dachte, ich werde euch das nicht vorenthalten, was mir da aufgegangen ist. Lebensbilder, die haben ja, oder die nehmen uns immer wieder mit rein in die Höhen und in die Tiefen von diesen Erlebnissen, von diesen Personen. Und sie zeigen Wegstrecken auf, wo manchmal durch abgrundtiefe Nöte durchgehen vom Leben und die werden nicht ausblendet. Die werden so berichtet. Schon manchmal ein Kritiker hat gesagt, ja, eigentlich sollte man ja nur die Schönen berichten. Aber die Bibel, die redet eben auch von der anderen Seite. Und das ist eines der Merkmale vom Wort Gottes, dass es Sachen nicht beschönigen, auch nicht bei anerkannten und gesegneten Leiter vom Volk Gottes, vom Volk Israel und später auch nicht von den Personen vom Neuen Testament, also Leiter von der Gemeinde Jesu. Es wird das Leben weitergeben, so wie es stattgefunden hat, wie die gekämpft haben, wie die gerungen haben, wie sie gewonnen haben, wie sie verloren haben. Es wird einfach immer wieder eben offen geredet. Und das führt uns doch immer wieder vor Augen, dass der Fortbestand vom Reich Gottes nicht Menschenwerk ist, sondern allein ein Resultat ist von der Gnade Gottes. Denn die Menschen, die Gott gebraucht hat und braucht, um sein Reich zu bauen, auch heute noch, sind alles andere als perfekt. Und wenn jemand von uns die Erwartung hätte, dass der Pastor da vorne perfekt ist, dann müsste ich jetzt sofort runtergehen. Und dann würde ich dieser Person da hier die Freiheit lassen, die perfektionistische Seite zu zeigen. Aber das gibt es ja nicht, das wissen wir. Und trotzdem, der Herr baut sein Reich. Aber eben der Herr baut das Reich. Jesus hat ja gesagt, ich will bauen meine Gemeinde. Und hat dann die Apostel eingesetzt und später auch die Leiter der Gemeinde und die Gläubigen haben dann das Wort weitergetragen. Aber der Herr hat immer noch den Anspruch, ich will bauen meine Gemeinde. Nicht wir diese bauen. Aber er baut sie. Und das ist Gnade. Und wenn ich Gott selber durch seinen Heiligen Geist Sachen sowohl im Volk Israel wie auch in der neutestamentlichen Gemeinde immer wieder neu an die Hand genommen hätte, dann wäre das Unternehmen Reich Gottes schon lange gescheitert und in Vergessenheit geraten. Da bin ich überzeugt. Es ist Gottes Werk. Aber warum denn müssen zum Teil auch die schwierigen und zum Teil falsche Handlungen oder Entscheidungen von so Leuten, die im Reich Gottes arbeiten, so ungeschminkt weitergegeben werden. Der Paulus gibt uns eine Lösung. In 1. Korinther 10, Vers 11, da lesen wir, all diese Ereignisse, die ihnen, da ist das Volk Israel gemeint, widerfuhren, dienen uns als Beispiel. Sie wurden für uns, die wir am Ende der Zeiten leben, als Warnung aufgeschrieben. Also wir haben hier ein Vorbild oder ein Bild im Wort Gottes über unser Leben selber und wir haben ein Beispiel, wie Gott nachher in diesen Menschen gewirkt hat. Und das macht ja auch Hoffnung, dass er auch durch uns kann wirken kann. Also denken wir nicht, dass die Lebensbilder einfach alte Geschichten sind. Nein, die sind immer auch ein Spiegelbild von unserem Leben und unserem Handeln, ob vorbildhaft oder problematisch. Es sind Beispiele, es sind Vorbilder. Gehen wir jetzt zum Jona. Jona kennt ja jedes Kind, haben wir gemerkt. Gut, die Erwachsenen haben ja ein bisschen mitgeholfen hier. Wir haben Ferienzeit, wenig Kinder, das ist, macht nichts, das ist kein Problem. Aber das kennt doch jedes Kind, die Geschichte von Jona, inklusive Lied. Kennt ihr es? Der Jona sollte nach Ninive, Ninive. Und dann wird das ganze, die ganze Geschichte wird dann durchgespielt. Oder? Und es ist, das Lied ist dann so eine Art, ein bisschen auf eine lüpfige Art und Weise wird der Jona übergeben. Aber kennen wir Botschaft, die uns durch die Persönlichkeit von Jona soll näher gebracht werden? Es geht hier in dieser Botschaft nicht um ein lüpfiges Lied und eine Geschichte, die einfach ein bisschen komisch gelaufen ist. Sondern es geht viel tiefer. Denn das Buch von Jona enthält gegenüber anderen Prophetenbüchern keine Rede von Gott an die Völker, sondern es beschäftigt sich eigentlich mit dem Charakter des Propheten. Und das ist ganz speziell und zeigt, dass Propheten in ihrer Persönlichkeit genauso korrekturbedürftig waren wie alle anderen Menschen auch. Der Jona wird uns ja nebst dem kleinen Buch, dem Prophetenbuch, nur einmal erwähnt im Alten Testament. Aber er hat gelebt. Und das zeigt uns, dass der Jona keine Fantasieperson war, wo jetzt eine schöne Geschichte erfunden worden ist, sondern der Jona hat gelebt. Das ist echt. Nur, der Jona war als Prophet ein ziemlich schräger Vogel gewesen. Das kann man ganz gut sagen. Wir kommen noch drauf. Wir werden miteinander anschauen, was der Jona da hier, was im Jona eigentlich vorgegangen ist. Die Frage ist aber, wenn es ein schräger Vogel war, ob der schräg soll bleiben, kann bleiben oder darf bleiben oder ob er auch Veränderung nötig hätte. Auch das ist ein Vorbild für uns. Schräge Vögel gibt es heute noch im Reich Gottes. Vielleicht bin ich auch einer von diesen schrägen Vögeln, ich weiß nicht. Aber dürfen sie so bleiben? Müssen sie sich verändern? Ist das wirklich das Mass, dass man schräg ist, oder gibt es auch noch etwas anderes? Aber gehen wir jetzt zurück zum Jona. Der Jona hat im Nordreich von Israel prophezeit, und zwar einem gottlosen König oder dem gottlosesten König, von dem zumal Jerobeam II., dass er siegreich wird sein und die Grenzen von Israel wird wiederherstellen. Und das hat dann der König auch gemacht. Etwas später ist dann ein weiterer Prophet in diese Zeit hineingekommen, der Prophet Amos, und hat dem gleichen König prophezeit, dass sein Reich nicht wird bestehen, weil er so gottlos handelt tut und Gottes Gerechtigkeit eigentlich auf der Seite lässt. Der Jona, merken wir, hat also in einer sehr bewegten Zeit gelebt, in einer turbulenten Zeit. Und da bekommt der Jona einen Auslandauftrag. Er soll in die Weltstadt Ninive gehen und ihr Gottes Gericht verkünden, weil ihre Bosheit gross ist. Ich werde jetzt Jona nicht die ganze Geschichte durchlesen, sondern ich werde Sachen herausgreifen und ihr werdet es dann selber in dieser Geschichte einordnen können. Also er soll in diesem Auslandauftrag soll er nach Ninive gehen. Und was macht der Jona? Er widerspricht Gott sehr heftig und direkt. Vielleicht hat es so gelungen. Gott, du schickst mich nach Ninive zu unseren Finden. Und wenn sie dann umkehren, dann führst du das Gericht nicht aus, weil du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Und wie stehe ich denn da? Gott, ohne mich, aber nicht mit mir. Gericht und Gnade unserem Volk, aber nicht unseren Erzfinden. Das war seine Haltung. Wir kommen später noch drauf. Das ist am Ende des Buches geschrieben. So. Ähnlich. Aber das hat der Jona nicht schlucken und er haut ab. Er will sich im Einflussbereich von Gott entziehen. Es ist gut zu wissen, dass damals die Meinung verbreitet war, dass jedes Land seine Landesgötter hatte. Und der Einfluss von diesen Landesgöttern hat auch an den Grenzen des Landes aufgehört. Also der Einfluss der assyrischen Götter, der hat im Land Israel nichts zu suchen gehabt. Das war dort drin. Und so war auch die Meinung da, dass eben der Gott von Israel auch an den Grenzen aufhört. Vielleicht hat der Jona auch so gedacht. Wir lesen übrigens die Haltung an verschiedenen Orten. 2. Könige 17 oder Jesaja 37, Jeremia 23 wird darauf Bezug genommen. Wo Gott sagt, ich bin nicht nur ein Gott von eurem Land, ich bin überall. Mein Einflussbereich wird nicht begrenzt. Vielleicht hat der Jona so gedacht, wie auch immer. Der Jona scheint aber entschlossen zu sein, in seinem eigenen Sinn, und er geht in die entgegengesetzte Richtung. Er zahlt Geld für eine Kreuzfahrt nach Tarsis, nach Spanien. Und da schon, glaube ich, wenn wir das so hören und lesen, denken wir, Jona, was machst du da? Besinn dich doch. Das geht doch nicht. Das kommt nicht gut raus. Gott will dich in die eine Richtung schicken und du gehst eigensinnig in die andere Richtung und laufst bewusst dorthin, wo du willst und nicht dorthin, wo Gott will. Ach, Jona, wie kannst du nur? Denken wir vielleicht. Und dabei ist eben der Jona ein Spiegelbild für Menschen, die heute noch genau so handeln. Vielleicht habt ihr das auch schon mitbekommen. Die Welt ändert sich dauernd. Die Zeiten ändern sich dauernd. Aber das Wesen des Menschen bleibt immer gleich, wenn es nicht von Gott verändert wird. Der Hans Brandenburg, ein Ausleger, schreibt zu dieser Geschichte: Es scheint ein titanischer Trotz in diesem Propheten zu leben, der es wagt, dem Willen Gottes seinen Eigensinn entgegenzusetzen. Er ist ein Bild des gegen Gott und seinen Willen trotzenden Menschen, jenes Menschen, der sein Leben selbst in die Hand nimmt und in eigener Verantwortung ohne Vormundschaft gestalten will. Und ist das irgendwie bekannt vor? Es ist nicht nur der Jona. Es kann auch uns so gehen. Es sind vielleicht in unserem Leben nicht grosse Aufträge, die wir überkommen. Gang nach Ninive. Oder es ist vielleicht eine Haltung, die wir einnehmen. In unserem Alltag, wo wir genau wissen, dass Gottes Wille anders wäre. Aber wir laufen davon. Wir tun bewusst nicht, was der Herr will. Im Hinterkopf wissen wir eigentlich, du solltest das tun. Aber wir machen es nicht. Es kann genau sein, dass du weißt, was der Herr von dir möchte, aber du gehst in die entgegengesetzte Richtung. Du läufst vom Herrn weg. Und da müssen wir immer wieder bedenken, auch wieder auf dem Hintergrund von dem Bild von Jona. Wenn wir nicht dort sind, wo wir sollten sein, dann sind wir doppelt verkehrt unterwegs im Leben. Nochmal, wenn wir nicht dort sind, wo wir sollten sein, sind wir doppelt verkehrt unterwegs im Leben. Warum? Dort, wo wir sollten sein, sind wir nicht. Und dort, wo wir sind, sollten wir nicht sein. Darum sind wir doppelt verkehrt drin. Im Leben von Jona hat das ganz fatale Auswirkungen gehabt. Nicht nur für ihn, sondern auch für sein ganzes Umfeld. Jona, seine Kreuzfahrt ist nämlich zum Desaster geworden. Anstelle von einer ruhigen Fahrt kommt ein ganz gewaltiger Sturm, der das Schiff in höchste Seenot gerissen hat. Die Schiffsmannschaft war in Todesangst, wertvolle Güter sind über Bord geworfen worden und jeder hat mit aller Kraft zu seinem Gott gebetet, dass es endlich einmal still werden könnte. Und das alles wegen einem, der in seinem eigenen Sinn von Gott weggelaufen ist und tief unten im Schiff, wo auf den Wellen hin und her geworfen ist, wurde fest geschlafen hat. Das sind totale Gegensätze, die wir hier sehen. Erst als der Kapitän ihn geweckt hat und das Los auf ihn getroffen ist, hat er bekannt, wer er ist, was er glaubt und warum er an Bord ist. Und das Bekenntnis, das Jona dort abgelegt hat, hat die ganze Schiffsmannschaft noch mehr in Angst und Entsetzen versetzt, weil ihnen klar war, dass das nicht richtig ist, was Jona gemacht hat. Interessant, den Ungläubigen oder denen, die nicht an den lebendigen Gott glauben, war klar, man läuft nicht von Gott weg. Das geht nicht, das geht nicht. Und wir wissen, wie dann die Geschichte weitergegangen ist. Der Jona ist ins Meer geworfen worden, das Meer ist still geworden, die Schiffsbesatzung hat den Gott von Himmel und Erde angebetet. Ich könnte sagen, er hat immerhin gute Auswirkungen gehabt, aber das ist in einer Riesenkatastrophe ist das drin gewesen. Heute wird sich manches Gericht mit dem beschäftigen, was da für Güter verloren gegangen sind und Haftpflichtfragen und weiss der Gucker nicht was alles. Dann ist es einfach verloren gewesen. Auf dem Meer ist es still geworden und im Meer versinkt der Jona stumm in den Fluten. Menschlich gesehen könnte man sagen, das war's. Schade für den Jona. Schade für alle Schaden. Das könnte man denken, wenn ich Gottes Gnade und Erbarmen wäre. Und so wird auch dieser tödliche Zustand hier, diese tödliche Situation, in einen Moment von der Umkehr verwandelt, der zu neuem Leben führt. Gott befiehlt ja dem grossen Fisch, Jona zu verschlingen. Es ist jetzt sinnlos, darüber zu streiten, wie das möglich ist, dass der Jona auch das überlebt hat in einem Fisch. Ob jetzt im Meer oder im Magen vom Fisch, menschlich gesehen ist es beiden Orten nicht zum Überleben. Menschlich gesehen. Es geht ja nicht darum, jetzt naturwissenschaftlich alles zu erklären oder abzutun. Es geht darum, dass wir geistlich daraus lernen, was hier uns möchte näher gebracht werden. Obwohl, auf der anderen Seite müssen wir sagen, Gott, der alles erschaffen hat, wenn wir ihm das absprechen, dass er seine Kreaturen so einsetzen kann, dass sie seinem Willen dienen, auch wenn es gegen unseren Sinn geht. Aber was hier uns beispielhaft gezeigt wird, ist, dass der Trotz und der Widerstand gegen Gott, der Eigensinn vom Menschen muss sterben, damit Neues kann entstehen. Also der Jona ist so oder so in einer vollkommen nicht überlebensfähigen Situation gewesen. Ob im Meer oder im Fisch. Der Jona musste durch den Todesweg durchgehen, damit er ein brauchbares Werkzeug in Gottes Hand werden konnte. Denn der Eigensinn des Menschen ist nie kompatibel mit dem Willen Gottes. Das ist heute nicht anders. Der Eigensinn, unser Eigensinn. Mein Ego, das heute so gepflegt wird, Hauptsache stimmt für dich. Und wie das flattiert wird, dass der Eigensinn, ist nie kompatibel mit dem Willen Gottes. Ich möchte auch nochmal den Hans Brandenburg zitieren. Jona muss den Weg des Menschen Gottes gehen. Wer zu neuem Leben kommen will, muss zuvor sterben. Das sieht so bedrohlich aus, wenn wir einerseits vom Leben reden und gleich vom Sterben auch. Dass wir geistlich müssen sterben. Aber da drinnen liegt ja eigentlich unser Leben verborgen, unsere Hoffnung. Denn unser unerlöstes Leben, das führt ja in ewigen Tod. Und darum sagt Jesus, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Das Bedrohliche von dem Sterben, das weicht eigentlich, wenn wir erkennen, dass wir im Gehorsam Gott gegenüber erst wirklich das Leben finden können, wo Gott uns in seiner Gnade zugedacht hat. Jesus hat ja das Erleben vom Jona als Vorbild für sein eigenes Sterben und Auferstehen gesehen. Und er sagt, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches verbracht hat, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Und ich glaube, das ist das, was wir neu müssen lernen verstehen. Dass nur kann auferstehen, was vorher gestorben ist. Das nur kann erneuert werden, wenn vorher alles getragen worden ist. Wir können nicht immer an den alten Formen bleiben hängen. Das Leben treibt uns vorwärts. Und wenn wir immer am Alten bleiben hängen, dann werden wir eigentlich nicht mehr, dann sind wir nicht mehr lebensfähig, um vorwärts zu gehen. Das ist wie mit der Hand. Eine geschlossene Hand kann nicht gefüllt werden. Sie muss sich auftun, loslassen. Erst eine offene Hand kann gefüllt werden und dann kann man wieder weitergehen. Und das ist genau das, was da hier im Leben von Jona uns vorbildlich einfach vor Augen geführt wird. Der Paulus hat die geistliche Erfahrung ausgedrückt, wo er gesagt hat, ich bin mit Christus gestorben, damit ich für Gott leben kann. Mit Christus gestorben, meinem eigenen Sinn, meinem Ego, meiner Ich-Sucht. Aber gehen wir jetzt wieder zurück zum Jona. In der Finsternis von der Tiefe ist er zur Besinnung gekommen und hat Buss da. Und er hat erkannt, dass in seinem Eigenwillen, dass er Gottes Gnade in seinem Eigenwillen eigentlich verachtet hat und die Güte von Gott verachtet hat und ausgeschlagen hat. Einen eigenen Weg eingeschlagen hat. Und da heisst es, hat der Jona angefangen. Und er hat gesagt, als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn, und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel durch. Der Jona im Fisch, im Meer und noch im Fisch, aber er betet. Und kurz und bündig heißt es denn, da befahl der Herr dem Fisch, Jona an den Strand zu spucken. Wenn wir uns das so vorstellen, der Jona da mit Seetang überschüttet und weiß nicht, wie er ausgesehen hat, als er dort rausgekommen ist. Aber ich denke, er hat tief durchgeatmet, als er in der frischen Luft hatte, nach dem Gestank im Fischbauch. Wieder festen Boden unter den Füßen, nach dem Auf und Ab im, im Meer und dann im Fisch selber auch noch. Und für Jona war jetzt klar, dass Wege, die im Eigensinn von Gott wegführen, im Verderben enden. Das hat er sicher auch gelernt. Er hat aber auch erfahren, dass auch in der tiefsten Tiefe Gottes Gnade ihn erreicht hat, um ihn auf den richtigen Weg zurückzubringen. Der Weg in Eigensinn war ein kurzer. Und der Weg zurück war lang, verlustreich und leidvoll. In unserem Leben schickt Gott nicht grosse Fische vorbei. Aber er kann uns auch dann und wenn einmal in die Tiefen kommen, bis wir erkennen, dass wir auf einem selbstgewählten Weg sind. Das ist vielleicht ein Verlust, der einen Rand der Existenz bringt. Es sind vielleicht Pläne, die nicht aufgehen, weil wir sie nicht abgestimmt haben mit dem Willen Gottes. Es sind vielleicht Vorhaben, die aus dem Ruder laufen. Oder Wege, die plötzlich wie zuzimmert sind, die nicht weitergehen. Tiefen, wo der Herr uns reinkommen lässt. Da ist immer wieder die Frage, will Gott uns damit schaden? Wie beim Jona? Nein, wie beim Jona will er uns zur Besinnung bringen. Das ist der Weg von Gott. Und jetzt möchte ich kurze Gedanken einblenden, damit an dieser Stelle auch die richtigen Zuhörer ins Nachdenken kommen. Bei solchen Geschichten habe ich die Erfahrung gemacht, dass zuerst die, die ohnehin immer ein schlechtes Gewissen haben in ihrem Leben und bei jedem Aufruf zur Buße meinen, sie stehen auf dem verkehrten Weg, in sich gehen und es x-mal sich hinterfragen. Die meinen jetzt nicht in erster Linie. Natürlich sollen wir uns immer in der Frage, wo wir stehen und auf dem richtigen Weg sind. Aber ich meine heute in erster Linie solche Zuhörer, die genau wissen, dass sie auf einem Weg sind oder an einem Punkt sind, wo sie auf der Flucht sind vor Gottes Willen. Wo sie sich einfach nicht zugeben, den Weg von Gott einzuschlagen und in eine andere Richtung zu gehen. Denen möchte ich Mut machen, überlegt es gut. Der Weg In Eigensinn ist ein kurzer Weg, aber der Weg zurück ist oft leidvoll und führt durch die Tiefen durch. Zurück zum Jona. Die Tiefe und der Fisch konnten nicht können halten, sie mussten auf das Geheiß Gottes der Jona freigeben, um neu weiterzugehen. Auch deine Tiefen müssen nicht bleiben. Die Lösung ist immer Umkehr. Umkehr zum Herz zurück. Umkehr zu dem Punkt, wo du kannst sagen, jetzt will ich das tun, was der Herr von mir möchte. Der Jona hat dann ein zweites Mal den Auftrag bekommen, nach Ninive zu gehen, um das zu verkünden, was Gott ihm aufgetragen hat. Jona macht sich auf, eigentlich nicht verwunderlich, nach all diesen Erfahrungen, die hinter ihm liegen, aber er geht. Jona hat auch keinen Psychologen zur Seite bekommen, der all diese Traumata hätte bearbeiten können und weiss nicht was machen. Gott hat einfach gesagt, so, jetzt ab, jetzt gehst du wieder. Können wir uns vorstellen, dass er das zweite Mal gesagt hat, nein, mache ich nicht. Eigentlich nicht, oder? Aber wir schauen noch weiter, wie das um Jona gegangen ist. Die Frage ist jetzt, er ist ja gegangen, die Frage ist jetzt, wie weit und ob überhaupt das Erlebte der Jona in seinem Innersten verändert hat. Dort hat nämlich noch einen anderen Kampf oben in seinem Inneren. Der Jona musste zu den Todfinden von Israel gehen, zu den Assyrern, und er konnte es nicht verkraften, mit einzuschliessen, dass Gott sogar diesen Finden gegenüber könnte gnädig und barmherzig sein. Wir kommen dann noch drauf. Und das ist das, was der Jona innerlich eben so gewurmt hat. Dass sie Ansichten, Formen, dass sie Traditionen, die so stark waren, dass er fast nicht darüber weggekommen ist. Ich weiss, die meisten gehen hier jetzt einfach auf den Gehorsam ein vom Jona und betonen, er ist gehorsam gewesen, er ist gegangen. Und auch darauf, dass Gottes Gnade allen Völkern gilt, nicht nur Israel. Ganz sicher, das steht da, das ist so. Aber heute schauen wir den Jona und sein Verhalten an. Und das ist alles andere als das, was man eigentlich erwartet hätte. Und darum ist der Jona für mich ein unbequemes Spiegelbild. Schauen wir weiter, was passiert ist. Der Jona geht nach Ninive, das war die assyrische Hauptstadt, und die zu durchqueren, hat 3 Tage Reise gebraucht. Eine Stadt mit mehr als 120'000 Einwohnern. Man nimmt an, mit diesen 3 Tage Reise, dass die Angaben auch den ganzen Verwaltungsbezirk von dieser Stadt Ninive einschliessen, wo dann zumal ein Durchmesser von 50 bis 100 Kilometern hatte. Ich habe das ausgerechnet anhand des Kantons Thurgau. Von Horn am Bodensee bis nach Schlatt, in der Nähe von Schaffhausen, sind es ungefähr 60 Kilometer Luftlinie. Also wir können uns gut vorstellen, Ninive mit dem ganzen Verwaltungsbezirk hat etwa die Grösse von dem Kanton Thurgau. Der Jona geht mit rein und ruft das Gericht aus. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Das war seine Botschaft. Und wie ein Lauffeuer ist das durch den ganzen Bezirk, durch die ganze Stadt durchgegangen, hat sogar den Königshof erreicht. Ein Erschrecken geht durch das ganze Volk und der König gibt den Befehl raus. Weder Mensch noch Vieh, Rind und Schaf dürfen irgendetwas essen. Sie dürfen weder weiden noch Wasser trinken. Mensch und Tier sollen sich in Säcke kleiden, ich weiß nicht, wie das bei den Tieren gegangen ist, und sich ganz dem Gebet zu Gott widmen. Sie sollen von ihren bösen Wegen umkehren und von ihren Gräueltaten ablassen. Wer weiß, vielleicht kehrt Gott um und bereut und bezähmt seinen grimmigen Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen. Eine Bußbewegung erfasst die ganze Stadt mit diesen umliegenden Gebieten. Gott lässt sich erbitten und verschont. Das hier ist schon eine ganz gewaltige Botschaft, dass Gottes Gnade und Erbarmen über dem Gericht steht, wo Menschen umkehren und Buss tun und ihr Leben nach Gottes Willen ausrichten, ist Gott gnädig. Kein anderer Prophet im Alten Testament hat je so eine Bußbewegung ausgelöst und das Gnadenhandeln von Gott so direkt miterleben können wie der Jona. Wir würden heute sagen, der hat Erfolg gehabt. Wie hätte sich doch ein Jona freuen über das? 120'000 Menschen kehren um, tun Buss, inklusive König. Unvorstellbar. Gewaltig. Aber wenn wir die weitere Geschichte lesen, dann verschlägt es ihm fast den Atem. Nichts von Freude, nichts von Dankbarkeit, stattdessen Wut und Zorn über Gott und sein Handeln. Und der Jona lässt seinem Ärger freien Lauf. Und er sagt Gott, ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Jetzt seht ihr, woher dass ich das hatte, wenn er geredet hat. Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. So mach nun meinem Leben ein Ende, Herr. Ich will lieber sterben, als zu leben. Boah. Das ist ein Gebet, he? Nein, der Jona hat keine Vergebung für der zu finden, was im Volk will. Er hat Gericht wollen. Und er hat das mit eigenen Augen wollen anschauen, wie Ninive untergeht und das Gericht vollzogen wird. Er geht an den Stadtrand, setzt sich auf einen Hügel, uralte Form von modernen Gaffer, und macht sich eine Laubhütte und wartet ab. Das ist das Leben von Jona. Das ist das Handeln von Jona. Wie lange ist nicht gesagt, dass er dort war. Aber in der Zeit, als er da gesessen ist, hat Gott versucht, seinen zornigen und sterbenwilligen Diener umzustimmen. Auch das wieder unwahrscheinlich. Gott hätte doch können sagen, so, jetzt habe ich aber genug von dir. Fertig. Nein, hätte Jona wollen umstimmen. Gott lässt den Rizinus wachsen, der ihm Schatten gibt. Das freut Jona sehr, denn offensichtlich war es ja heiß gewesen. Am nächsten Morgen die Enttäuschung, der Rizinus verdorrt, weil Gott nicht nur grosse Fische leiten kann, sondern auch ganz kleine Würmli, die den Rizinus heilen, abdorren. Die Sonne brennt unerbärmlich auf den Kopf von Jona und er rastet wieder aus und wünscht sich zu sterben. Da merken wir das, was Hans Brandenburg gesagt hat, das ist ein titanischer Eigensinn in diesem Propheten. Der hat doch der Jona seinen Widerstand können aufgeben und an einen Schattenplatz gehen. Aber nein, der Trotzkopf war stahlhart und hat sich nicht bewegen lassen. Es war wirklich ein Trotzkopf, so wie man es sagt. Stahlhart. Ich habe am Anfang gesagt, dass der Jona ein schräger Vogel ist. Und hier sehen wir sie in aller Deutlichkeit. Nach all diesen Erlebnissen so reagieren, da braucht es also wirklich einen Stahlkopf. Und trotzdem nimmt Gott den Faden nochmal auf, um seinen trotzigen Diener zur Umkehr zu bewegen. Und er tut das in diesem Fall ganz, ganz liebevoll. Also das kann man fast nicht begreifen. So ein Trotzkopf. Und Gott sagt, ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauches so zornig zu sein? Und der Jona, er geht nicht auf die Liebe ein. Er geht nicht auf das Werben ein, sondern er kontert nochmal in seinem Zorn, ja, zornig bis zum Tod. Und dann hat Gott geredet, dir tut es leid um den Busch, obwohl du ihm nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Ninive aber hat über 120'000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können, ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Der Jona war gefangen in den traditionellen Ansichten von seinem Volk, wo der Finder den Untergang gewünscht hat. Heute wäre er religiöser Extremist, ganz sicher. Gott aber zeigt uns hier ein anderes Bild von seinem Denken und Handeln. Er erbarmt sich den Völkern. Er erbarmt sich den Menschen, egal welcher Herkunft, wenn sie Buße tun und umkehren zu ihm. Sogar dir sind Gott wichtig. Auch sie sind seine Geschöpfe. Gott erbarmt sich den schreienden Matrosen, die wir gesehen haben auf dem Schiff. Er erbarmt sich dem todgeweihten Jona im Fisch. Er hat sie selber erlebt. Er erbarmt sich einer Weltstadt, die Buße tut. Was für ein gnädiger und barmherziger Gott ist das? Und das gilt heute noch. Das ist die frohe Botschaft. Es ist das letzte Wort Gottes in diesem kleinen Prophetenbuch. Aber wo ist der Jona? Seine letzten Worte sind voll Trotz und Zorn auf Gott und sein Handeln. In Bezug auf den Jona hört das Prophetenbuch sehr beklemmend auf. In Bezug auf den Jona. Da verharrt der Mensch in seinem trotzigen Eigensinn. Ich hätte mir gewünscht, dass der Bericht über den Jona anders endet. Eben mit einem Diener Gottes, der Buße tut, der einsieht, dass er falsch ist. Aber eben, Jona ist ein unbequemes Spiegelbild. Es spiegelt uns vor, wie verborgen manchmal auch unser Eigensinn kann sein. Wie lange das es braucht, bis der Eigensinn gebrochen ist. Für mich ist hier klar, wenn die Haltung von Jona von Gott annehmbar wäre, wenn das richtig wäre, dass wir ihm so zornig könnten begegnen und trotzig könnten widerstehen als Menschen, dann hat Gott die Geschichte nicht müssen weiterschreiben. Dann hätte man die Bibel können dir zutun. Aber Gott hat die Geschichte weitergeführt. Gott hat seine Geschichte mit den Menschen weitergeschrieben. Nicht das Vorbild von Jona ist das, was uns bleibt, sondern das, was er dann da hat in Jesus Christus. Wo Jesus ans Kreuz gegangen ist und wo der ganze Trotz und der Eigensinn vom Menschen ans Kreuz geheftet worden ist. Denn dort gehört das Zeug. Und niemand anders. Und darauf hat ja schon der Prophet Jesaja hingewiesen, wo er über das Sterben vom Gottesknecht geredet hat und hat gesagt, doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Zorn und Trotz gegen Gott sind nicht richtig, sondern Ausdruck von menschlicher Überheblichkeit. Wir meinen, wer wir sind und wollen dem lebendigen Gott widerstehen. Wer sind wir denn? Zorn und Eigensinn kennen auf Gottes Werben und seine Liebe nur eine Antwort und die heisst immer Nein. Den braucht man nicht reinreden in mein Leben hinein. Ich will mein Leben autonom gestalten. Ich will sagen, wo durch. Hauptsache stimmt für mich. Und der Jesaja sagt, wehe dem, der seinen Schöpfer anklagt. Er ist doch in Gottes Augen nicht mehr als ein Tonkrug unter vielen anderen. Fragt denn ein Tonklumpen den Töpfer, was tust du da mit mir? Oder macht er sich lustig und sagt, Meister, mein Meister hat zwei linke Hände? Und der Jakobus im Neuen Testament sagt, menschlicher Zorn kann niemals etwas hervorbringen, das in Gottes Augen gerecht ist. Der Schluss vom Buch Jona fordert uns geradezu heraus, danach zu fragen, ob Zorn gegen Gott die Lösung ist oder ob wir anderswo eben eine Lösung finden. Und sie ist zu finden im Wirken Gottes in Jesus Christus. In seinem Sterben für unsere Schuld, für unseren Eigensinn, für unseren Egoismus, wo wir gefangen sind drin vom natürlichen Mensch her. Und er hat sein Wirken so weit treiben, dass er Jesus hat auferstehen als Zeichen von der Versöhnung mit Gott, dass wir dürfen versöhnt sein, aber es führt durch den Tod. Jesus ist ans Kreuz und das ist das, was er mitnehmen von uns ans Kreuz, unser Eigensinn, unser Ego. Jesus selber hat es ja vorgelebt, wo er als Schuldloser die ganze Last von unserer Sünde vom Vater auferlegt bekommen hat. Wenn einer hat können wieder reden und zornig sein, dann wäre es Jesus gewesen, dann in dieser Situation. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat gerungen. Er hat gebetet, dass der furchtbare Kelch vom Leiden an ihm vorübergeht. Aber seine für uns erlösende Haltung finden wir in einem Höhepunkt in deinem Wort: Nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Später bekennt dann Paulus, der wahrscheinlich vor seiner Hinwendung zu Jesus Christus genauso extrem und verbohrt war wie der Jona, dass er mit Christus gekreuzigt ist. Und er sagt dann: Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. In Jonas Fall wäre das die richtige Haltung gewesen. Nicht ich, sondern du, Gott. Ich beuge mich unter deinen Willen. Ich habe deinen Auftrag ausgeführt. Du hast Gnade walten. Du hast sie an mir geschenkt, könnte Jonas sagen. Im Fisch habe ich genauso Gnade gebraucht wie die Stadt Ninive. Und du hast sie geschenkt. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und in unserem Fall heute darf es heissen: Nicht ich, sondern Christus. Welche von diesen beiden Haltungen sind in deinem Leben Wirklichkeit? Ich oder Christus? Und auch dort, wo wir das einmal erkannt haben und ich gesagt, nein, ich will wirklich für Christus leben, kommt das Ich immer wieder vor. Wo wir uns entschließen müssen, nicht ich, sondern Christus. Wir wissen ja, der Luther hat ja scheinbar das gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber man sagt es wenigstens. Er hätte das Ego in der Taufe wollen ersäufen, aber das Luder kann schwimmen. Ob er das so gesagt hat, es stimmt zumindest. Ich weiss, man sollte nicht jede Spannung lösen, aber die Spannung bleibt in dieser Geschichte von Jona. Die Spannung liegt nämlich in der Antwort, die jedes von uns persönlich geben tut jetzt. Ich kann die nicht lösen. Die kannst nur du lösen, bei dir. Bleiben im Eigensinn, im Trotz, oder ist es das Bekenntnis von Jesus, nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen? Ich bete. Vater, wir danken dir für das Lebensbild von Jona, das so offen und unbeschönigend einfach berichtet, wie der Jona gehandelt hat. Gedenkt hat, geredet hat, dir gegenüber. Aber auch wie du voll Gnade und Liebe geworben hast um ihn. Und so wirbst du auch heute noch um jedes von uns, dass wir nicht in unserem Eigensinn, in unserem Trotz dir gegenüber bleiben, sondern nach dem Bild, wie du es gemacht hast, Herr Jesus, dürfen handeln, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nimm uns mit rein in das Leben von dem Jona und lass es uns zum Segen werden, in dem, dass wir nicht im Trotz bleiben, in dem, dass wir nicht auf Wegen bleiben, die von dir wegführen, sondern zu dir uns immer wieder neu kehren und immer wieder neu uns zu dem Bekenntnis durchringen, nicht ich, sondern Christus. Danke dafür. Amen.